Letzten Donnerstag war Himmelfahrt. Wer von euch Jüngeren weiß denn, was wir an Himmelfahrt feiern? Ja? Da ist Jesus in den Himmel gefahren, ja, richtig. Und Himmelfahrt bedeutet so viel wie, dass Jesus jetzt für alle zugänglich ist. Nur als Jesus hier vor 2000 Jahren auf der Erde war, da waren es ein paar Jünger, die Jesus um sich versammelt hat. Und es ging auch gar nicht anders. Ne? Es war gar nicht möglich, dass, was ich, 1 Million Menschen um Jesus herum gewesen wären, um die er sich alle gekümmert hätte. Also irgendwie war Gottes Sohn so richtig Mensch geworden, dass er sich, als er hier auf der Erde war, wirklich nur um eine begrenzte Anzahl von Menschen kümmern konnte. So, und dann, nachdem Jesus gestorben ist, ne, da hat Gott ihn auferweckt. Und dann war Jesus noch 40 Tage hier auf der Erde, hat sich um seine Jünger gekümmert und hat ihnen dann gesagt, ich gebe euch jetzt einen Auftrag, ich werde euch für länger verlassen, aber ich werde bei euch sein, und zwar in einer Weise, wie es vorher nicht war, nämlich durch meinen Heiligen Geist. Ne, und auf diese Weise ist Jesus für uns gegenwärtig. Also wir sehen ihn nicht, aber durch die Himmelfahrt von Jesus ist er jetzt wirklich zum Herrn der ganzen Welt eingesetzt worden. Jesus regiert, zwar unsichtbar, aber wirksam. Und er ist zugänglich für so viele Menschen, wie man sich nur denken kann. Also jeder, der es will, kann so, wie er ist, zu Jesus kommen. Hätten wir vor 2000 Jahren zu Jesus kommen wollen, ja, dann hätten wir nach Judäa wandern müssen, nach Galiläa. Da hätten wir ihn sehen können. Also eigentlich haben wir es heute ein bisschen einfacher, ne? Und es ist interessant, ne, wenn ihr euch die Evangelien durchlest, also Matthäus, Markus, Lukas oder das Johannesevangelium, das, was Jesus dort seine Jünger lehrt und was er ihnen offenbart, das meiste offenbart er ihnen vor seiner Auferstehung. Und das hat den Effekt, dass also, ne, wenn wir Jesus kennenlernen, den, der jetzt im Himmel ist, dann lernen wir im Wesentlichen den Jesus kennen, den auch seine Jünger kennengelernt haben. Vor seiner Auferstehung, vor seiner Himmelfahrt. Nun, nachdem Jesus jetzt im Himmel ist, da lernen wir ihn nicht anders kennen als die ersten Jünger. Jesus hat sogar gewollt, dass wir ihn durch seine Jünger kennenlernen, also durch das Zeugnis, das sie von Jesus aufgeschrieben haben. Und das sind die Evangelien. Ne? Das heißt, wenn wir uns heute so ein bisschen auch mit Himmelfahrt beschäftigen, dann lesen wir einen Text aus dem Evangelium, den Jesus, wo es um Jesus geht, vor seiner Himmelfahrt. Ja, wir sind ja hier, ich bin ja bei euch hier in einer Reihe durchs Lukas-Evangelium. Und da geht es heute auch weiter. Lukas Kapitel 9, Verse 28 bis 50 lesen wir heute. Vers 28, da berichtet Lukas: Etwa 8 Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Hier der Hinweis von Lukas, also 8 Tage, nachdem Jesus etwas gesagt hatte. Und die Frage ist, worauf bezieht sich das? Was hat Jesus vorher gesagt? Was war so wichtig gewesen, dass Lukas jetzt sagt, also eine Woche später, nachdem Jesus das gesagt hat, dann geschah dies und das. Das bezieht sich auf das, was Lukas vorher berichtet, vor allem in Kapitel 9, Vers 22. Ne? Der Menschensohn muss vieles erleiden und muss von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen werden. Er muss getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Und das war etwas, was seine Jünger überhaupt nicht verstehen konnten, was er damit wohl sagen wollte. Ne, die Jünger, die waren der Meinung, jawohl, Jesus, das ist der Retter, den Gott uns versprochen hat im Alten Testament. Und Jesus hat ihnen ja gesagt, ich bin auf dem Weg nach Jerusalem. Ne, Jerusalem, die Hauptstadt Israels. Und da dachten die Jünger alle, genau, da muss er hin. Da muss er zeigen, dass er der König Israels ist und über die ganze Welt herrschen will. Und dann sagt Jesus ihnen sowas, ja, ich gehe nach Jerusalem, aber die werden mich dort hinrichten. Und danach werde ich auferstehen. Aber erstmal werden die mich hinrichten. Und dann hat Jesus auch sowas gesagt wie, ne, Kapitel 9, Vers 24, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Oder Vers 23, wer mir folgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen täglich. Harte Worte. Bemerkenswert ist jetzt, also Jesus weiß ja, dass seine Jünger ihn überhaupt nicht verstanden haben. Die haben das Wichtigste nicht kapiert. Und er stößt sie nicht von sich. Also er bleibt bei ihnen. Oder andersrum gesagt, er lässt seine Jünger bei sich bleiben, die das Wesentliche, was seine Mission anbetrifft, noch nicht verstanden haben. Und das bleibt so bis zum Ende seiner öffentlichen Wirksamkeit auf der Erde. Jesus behält Jünger bei sich, die im Kern noch nicht begriffen haben, worum es bei seiner Mission eigentlich geht. Und damit komme ich zum ersten Punkt heute. Also das Thema der Predigt habe ich so beschrieben, mit Jesus unterwegs im Leben unter der Herrschaft Gottes. Und der erste Punkt lautet, hör auf Jesus, auch wenn du noch nicht alles verstehst. Hör auf Jesus, auch wenn du noch nicht alles verstehst. Vers 28 nochmal. Etwa 8 Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich sein Gesicht und seine Kleider wurden strahlend hell wie ein Blitz. Und dann standen auf einmal 2 Männer neben ihm und redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia, die in himmlischem Glanz erschienen. Sie redeten über seinen Ausgang, den er im Begriff stand, in Jerusalem zu erfüllen. So, das ist jetzt eine Offenbarung, die können die Jünger besser verstehen, als das, was Jesus vorher gesagt hat. Jesus hat vorher gesagt, ich bin der Menschensohn, der sterben wird in Jerusalem. Und jetzt berichtet Lukas, also eine Woche später, geschieht dieses Ereignis. Da sehen die Jünger Jesus zum ersten Mal in einer Weise, die seine zukünftige Herrlichkeit andeutet. Und da wird von Mose und Elia berichtet. Mose, durch den Gott sein Gesetz gegeben hat, und Elia, der erste der großen Propheten nach Mose. Und dass hier Mose und Elia genannt werden, hat wohl zu tun mit einem Abschnitt aus dem Propheten Maleachi. Am Ende, da steht: Denkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Berg Horeb für ganz Israel Gebote und Ordnungen gegeben habe. Ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und schreckenerregende Tag. Elia wird das Herz der Väter den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne den Vätern, damit ich, wenn ich komme, nicht das ganze Volk vernichten muss. Also diese Erwartung lebte im damaligen Judentum zur Zeit von Jesus, dass wenn Gott kommt und seine endgültige Herrschaft aufrichtet, dann kommt so jemand wie Elia, entweder Elia selbst oder so ein Prophet im Stile von Elia, und er wird die endgültige Botschaft Gottes ankündigen. Und dann hatte man auch die Erwartung, dass mit Mose irgendwie noch was ist. Also Mose hat ja auch davon gesprochen, dass mal so ein Prophet kommt, auf den sollen sie hören. Wer nicht auf ihn hört, der wird ausgerottet werden aus dem Volk. 5. Mose 18. Und irgendwie so eine Mischung war das dann in der Erwartung der Juden damals. Bevor Gott kommt, tauchen möglicherweise diese beiden Figuren auf oder ähnliche Figuren. Und jetzt tauchen die wirklich auf. Mose und Elia, und kommen zu Jesus und reden mit ihm. Und sprechen mit ihm über den Ausgang, Vers 31, den er in Jerusalem nehmen soll. Und dieser Begriff Ausgang ist wohl bewusst doppeldeutig. Das Wort bezeichnet zum einen wohl den Tod von Jesus. Er wird in Jerusalem getötet werden. Aber das Wort bedeutet auch so viel wie Auszug. Also es ist dasselbe Wort, das verwendet wird, wenn vom Auszug der Israeliten aus Ägypten die Rede ist. Also wenn Jesus in Jerusalem sterben wird, ist das so eine Art Durchbruch in eine neue Welt. Lukas berichtet dann weiter von Vers 32 an: Petrus und die anderen Jünger waren in tiefen Schlaf gefallen. Als sie aufgewacht waren, sahen sie Jesus in seiner Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Als die beiden von Jesus weggehen wollten, sagte Petrus zu Jesus: Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Er wusste nicht, was er da redete. Ja, es wird hier nicht gesagt, woher Petrus und die Jünger wussten, dass es sich um Elia und Mose handelte. Also die hatten wahrscheinlich kein Schild hier. Jedenfalls, Petrus hatte wahrscheinlich aufgrund seiner Erwartung, die er als normaler Jude auch hegte, er kam drauf, ja, das sind wahrscheinlich hier zwei wichtige Männer aus dem Alten Testament, Mose und Elia. Und die sind bei Jesus. So, und jetzt, wahrscheinlich ist Petrus von einer gewissen Begeisterung erfüllt. Also er ist jetzt nicht verwirrt und redet irgendeinen Schwachsinn, sondern aus seiner Sicht ist das, was er jetzt sagt, hat Hand und Fuß. Er redet von drei Zelten und gemeint sind so viel wie drei heilige Zelte. Drei kleine heilige Zelte für drei heilige Männer. Damit die nicht sofort wieder verschwinden, sondern hier bleiben. Und die Rede von einem heiligen Zelt, wo Gottes Herrlichkeit Einkehr hält, das kommt vom Alten Testament her. Die Wolke, diese Herrlichkeitswolke, die ist ja schon da. Ne? In die sind Mose, Elia, Jesus und drei Jünger eingetaucht. Irgendwie so ein himmlischer Glanz. So, und Petrus denkt wahrscheinlich, ja, es ist ja doch so, Gottes endgültige Herrschaft, die bricht doch so herein, wie wir das erwartet haben, mit Macht und Herrlichkeit. Lukas kommentiert das, er wusste nicht, was er da redete. Und gemeint ist so viel wie, Petrus verstand nicht, dass das, was er sagte, unpassend war. Das war nicht die Bedeutung dieser übernatürlichen Begegnung, dass jetzt Mose und Elia kommen und dann zusammen mit Jesus hier auf der Erde Gottes endgültige Herrschaft aufrichten. Nee, die sind nur mal kurz da. Ne, Petrus versucht, die Herrlichkeit Gottes irgendwie in der Form einer Stiftshütte einzufangen. Noch während Petrus das sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich, als die Wolke sie einhüllte. Eine Stimme kam aus der Wolke, die sagte, dies ist mein Sohn. Ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Nachdem die Stimme das gesagt hatte, war Jesus nur noch allein zu sehen. Die drei Jünger behielten dies alles für sich und erzählten damals niemand, was sie gesehen hatten. So, und da kommt jetzt, also in dieser Herrlichkeitsvision, da gibt es noch einen, wenn man so will, einen inneren Kern. Das ist die Herrlichkeitswolke. Also Herrlichkeitswolke, das ist die Wolke, die, in der Gott schon im Alten Testament erscheint. Weiß jemand, wo das anfängt, wo Gott mit der Herrlichkeitswolke erscheint? Im Alten Testament? Ja. Vielleicht noch ein ganz bisschen vorher. Ja, da fängt das eigentlich an. Aber es wird dann, die Betonung liegt dann darauf, ne, Gott führt die Israeliten zum Berg Sinai. Und der Berg Sinai, das ist dann eigentlich der Berg, wo Gott mit seiner Herrlichkeit sie erwartet. Gott wohnt, thront auf diesem Berg. Und ne, das Volk sieht diese Herrlichkeitswolke und ist mächtig eingeschüchtert. Und dann ist es Mose, den Gott zu sich ruft und als Mittler einsetzt. Ne, und dann wird berichtet im zweiten Buch Mose, ne, er kriegt Anweisungen, er soll ein heiliges Zelt für Gott aufbauen. Und zwar nach einem Modell, das er auf dem Berg Sinai sieht. So, und das sind relativ detaillierte Anweisungen für den Bau dieses heiligen Zeltes. Und die Israeliten bauen das auch auf. Und dann am Ende vom zweiten Buch Mose wird berichtet, wie die Herrlichkeit Gottes vom Berg Sinai hinabkommt ins heilige Zelt. Also Gott nimmt Wohnung unter seinem Volk. Und dann wird in 2. Mose 40 berichtet, als Mose das ganze Werk vollendet hatte, kam die Wolke vom Berg Sinai herab und verhüllte das heilige Zelt. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte mit ihrem Glanz die ganze Wohnung. Deshalb konnte Mose nicht in das Zelt hineingehen. Also das ist eigentlich die Normalität, wenn Gott Wohnung genommen hat in seinem heiligen Zelt, darf niemand rein. Und auf welche Weise die Israeliten dann aber doch in Gemeinschaft mit Gott kommen können, das wird dann im dritten Buch Mose deutlich, durch Priester und Opfer. Gott setzt Priester ein, Aaron und seine Nachkommen, und die sollen und dürfen freiwillige und verpflichtende Opfer darbringen. Und durch diese Opfer wird Gemeinschaft gestiftet. Auf diese Weise bleibt Gott mit seiner Herrlichkeit unter den Israeliten wohnen. Naja, und jetzt kommt diese Herrlichkeit. Noch während Petrus das sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich, als die Wolke sie einhüllte. Und dann kommt diese Stimme aus der Wolke, es ist offensichtlich Gott selbst, der hier spricht: Dies ist mein Sohn, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Also es scheint einen Grund zu geben, dass die drei Jünger in dieser Herrlichkeitswolke geduldet werden und dort anwesend sein dürfen. Das war unüblich, ne? Also wenn Gott mit seiner Herrlichkeitswolke erscheint, muss man außerhalb stehen, in Ehrfurcht. Jetzt kommt aber die Wolke, also Gott kommt von sich aus und hüllt diese Jünger ein. Warum dürfen sie das? Weil sie bei Jesus sind. Und das hebt Gott selbst dann auch hervor. Das heißt, diese ganze Erscheinung ist um der Jünger, vor allem wegen der Jünger geschehen. Gott spricht in der Wolke zu den drei Jüngern, die da mit anwesend sind. Dies ist mein Sohn. Ihn habe ich erwählt. Auf ihn sollt ihr hören. Das ist der Hauptgrund für diese ganze Vision, für diese ganze Erscheinung. Gott will drei Jüngern zunächst nur sagen, hier, dieser Jesus, in dem ist meine Herrlichkeit in unübertroffener Weise gegenwärtig. Auf ihn sollt ihr hören. Er ist der Höhepunkt meiner Offenbarung, ihn sollt ihr hören. Mose und Elia im Vergleich zu Jesus treten in den Hintergrund. Die haben ihre Bedeutung eigentlich nur, weil sie Vorläufer von Jesus sind. Und jetzt ist er da. Und jetzt müsst ihr auf ihn hören. Und ihr müsst vor allem deshalb auf ihn hören, weil manches, was er bringt an Offenbarung, ist überraschend neu. Das erwartet ihr nicht unbedingt, wenn ihr das Alte Testament lest. Also, ne, hört auf ihn. Und dann, nachdem die Stimme das gesagt hatte, war Jesus nur noch allein zu sehen. Mose und Elia sind weg. Und Jesus ist nur noch allein dort. Und wahrscheinlich ist die Vision auch sofort vorbei, diese Erscheinung. Und Jesus ist dann auch wieder ganz normal, steht er da, ohne Herrlichkeitsglanz. Aber er ist immer noch der menschgewordene Sohn Gottes, auf den die Jünger hören sollen. Das ist er. Mit anderen Worten, der wird euch doch manches erzählen, das werdet ihr nicht kapieren. Bleibt einfach bei ihm. Das ist eine wichtige Anwendung für uns. Du wirst vieles, was Jesus seine Jünger gelehrt hat, noch nicht verstehen. Trotzdem bleib bei Jesus. Mit dem, was du schon verstanden hast. Und wenn es nur wirklich diese Minimalinformation ist, Herr Jesus, ich habe gehört und ich habe es auch gelesen, du bist der Retter. Du bist der einzige Retter. Bei dir kriege ich Vergebung der Sünden und wahres Leben. Viel mehr habe ich noch nicht begriffen, aber ich will bei dir sein. Hör auf Jesus, bleib bei ihm, auch wenn du noch nicht alles verstehst. Der zweite Punkt. Vertrau auf Jesus und bleib bei ihm, denn er hält es bei dir aus. Lukas berichtet von Vers 37 an. Jesus war mit seinen Jüngern vom Berg herabgestiegen. Am folgenden Tag kam ihm eine große Volksmenge entgegen. Aus der Menge rief ein Mann ihm zu: Lehrer, ich bitte dich, sieh nach meinem Sohn. Er ist mein einziges Kind. Ein böser Geist lässt ihn plötzlich aufschreien, zerrt ihn hin und her, bis ihm der Schaum vor dem Mund steht. Und er lässt ihn kaum wieder los, er richtet ihn noch zugrunde. Ich habe deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Jesus antwortete: Was seid ihr doch für eine verkehrte Generation, die Gott nicht vertraut? Wie lange soll ich noch bei euch aushalten und euch ertragen? Bring deinen Sohn hierher. Die Jünger konnten es nicht. Jesus, davon hat Lukas berichtet, hat seine Jünger schon mal ausgesendet, ne, am Anfang von Kapitel 9, also die zwölf, hat Jesus schon mal ausgesendet in die Dörfer. Die sollten schon mal ankündigen, dass Jesus als der Retter und König kommt und auf dem Weg ist, Gottes Herrschaft aufzurichten in Jerusalem. Er gab ihnen Kraft und Vollmacht, böse Geister auszutreiben, steht da. Und jetzt aber können sie es nicht. Wegen ihres Unglaubens können sie es nicht. Also sie haben irgendwie wohl versucht, ohne Glauben an Jesus, irgendwie durch eigene Kraft oder durch irgend so ein Ritual versucht, diesen Sohn zu befreien von dem Dämon, und es klappte nicht. Und deswegen ist die Reaktion von Jesus auch so heftig. Vers 41. Was seid ihr doch für eine verkehrte Generation? Das ist vor allen Dingen an seine Jünger gerichtet. Also mit der verkehrten Generation wird in der Regel das Volk Israel benannt, wenn kaum noch Hoffnung besteht, dass sie umkehren. Ja, da ist auch, vom ehebrecherischen Geschlecht die Rede. Also eigentlich eine ziemlich drastische Bezeichnung, die Jesus hier für seine Jünger wählt. Eigentlich gehört ihr auch zu dieser verkehrten Generation, die Gott nicht vertraut. Und das ist eine der wenigen Stellen in den Evangelien, die deutlich machen, für Jesus war es vielfach nicht zum Aushalten mit seinen Jüngern. Und ihr könnt davon ausgehen, dass es ihm im Blick auf euch und im Blick auf mich ihm ganz ähnlich geht. Eigentlich ist es aus seiner Sicht so, es ist nicht zum Aushalten. Es ist nicht zum Aushalten bei euch. Wenn man dann die Evangelien weiterliest, Jesus hält es aus bei seinen Jüngern. Also Jesus selbst bleibt bei ihnen. Das ist das Interessante in den Evangelien. Mir ist keine Stelle bekannt, wo Jesus jemanden, der ihm folgt oder der bei ihm sein will, bei allem Unverständnis, der ihm sagt: Hau ab, ich will dich nicht sehen. Es sind immer Menschen, die von sich aus Jesus verlassen. Wenn Jesus etwas sagt, was sie nicht ertragen können, dann sind es regelmäßig Menschen, die ihn verlassen. Von sich aus schickt Jesus keinen Menschen fort und sagt ihm mehr oder weniger: Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich halte es nicht aus, in deiner Gegenwart zu sein. Also mir scheint hier scheint etwas sehr Wichtiges durch für Jüngerschaft. Dass wir Jüngerschaft nicht damit verwechseln, dass wir unsere Ideale verwirklichen, dass wir uns als Elite-Jünger etablieren. Das kann sehr schnell in geistlichen Hochmut führen. Das wird später noch deutlich werden. Lukas berichtet weiter von Vers 42. Als der Junge kam, riss ihn der böse Geist zu Boden und zerrte ihn hin und her. Jesus bedrohte den unreinen Geist, machte den Jungen gesund und gab ihn seinem Vater zurück. Da staunten alle über die überragende Größe Gottes. Als sie noch über all die Dinge, die Jesus tat, staunten, sagte er zu seinen Jüngern: Merkt euch gut, was ich euch sage. Der Sohn des Menschen wird den Menschen ausgeliefert werden. Aber sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Es war ihnen verborgen, sodass sie es noch nicht begriffen. Und sie fürchteten sich auch davor, Jesus danach zu fragen. Also Jesus zeigt hier seine Größe, seine Herrlichkeit, als er etwas tut, was seine Jünger nicht tun können. Er rettet den Sohn dieses Mannes mit einem Wort, befreit er ihn von dem bösen Dämon. Ne, Vers 43, da staunten alle über die herrliche oder überragende Größe Gottes. Als sie noch über all die Dinge, die Jesus tat, staunten, sagte er zu seinen Jüngern: Merkt euch gut, was ich euch sage. Mit anderen Worten, jetzt kriegt dieses Wunder nicht wieder in den falschen Hals. Der Sohn des Menschen wird den Menschen ausgeliefert werden. Also ich werde jetzt nach Jerusalem gehen, ich werde zum Spielball der Leute dort. Die werden mit mir machen, was sie wollen. Und am Ende werden sie mich hinrichten. Und derjenige, der mich ihnen ausgeliefert hat, das ist Gott selbst. Das ist damit gemeint, ne? Er wird ausgeliefert werden von Gott an die Menschen. Aber sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Es war ihnen verborgen, sodass sie es noch nicht begriffen. Wir haben hier jetzt wieder ein Beispiel dafür, dass der Glaube eine Gabe Gottes ist und gleichzeitig sind wir zu tadeln, wenn wir nicht glauben. Also auf der einen Seite macht Vers 45 deutlich, es war den Jüngern verborgen, was Jesus damit meinte. Also Gott hatte beschlossen, es ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu offenbaren, welche Bedeutung es haben könnte, dass Jesus nach Jerusalem geht und dort stirbt. Es war ihnen verborgen. Gleichzeitig aber ist es wirklich Unglaube, dass sie an ihrem Bild von einem Retter, der jetzt nach Jerusalem geht, und seine Herrlichkeit offenbart, dass sie an diesem Bild festhalten. Und er spricht auch gegen die Jünger, dass sie sich Jesus nicht anvertrauen. Na, sie hätten ja zu Jesus gehen können. Herr, wir verstehen nicht, was meinst du damit? Stattdessen, sie fürchteten sich davor, Jesus danach zu fragen. Also mit anderen Worten, wir bohren da am besten nicht weiter nach. Der wird uns eigentlich nur noch weiter Dinge erzählen, die uns verunsichern. Auch das spricht gegen die Jünger. Und dennoch lässt Jesus seine Jünger bei sich, auch im weiteren Verlauf. Also Jesus ist sehr geduldig im Umgang mit uns als seinen Jüngern. Das ist für uns kein Freibrief, ne? Dass wir die Jüngerschaft auf die leichte Schulter nehmen. Aber letztlich ist alles, was wir im Dienst von Jesus tun, eine Gabe von Jesus. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt. Tu dich als Jünger von Jesus nicht wichtig. Lukas berichtet von Vers 46. Unter den Jüngern kam die Frage auf, wer von ihnen der Größte sei. Jesus kannte ihre Gedanken. Er nahm ein Kind, stellte es an seine Seite. Ja, warum kommen in den Jüngern solche Gedanken auf? Ne? Also wer wird dann, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet, wer wird dann der Größte sein? Also daraufhin zielt die Frage vor allen Dingen. Ne? Also wenn jetzt Gott seine endgültige Herrschaft aufrichtet und wir sind ja der Stoßtrupp, wir sind die ersten Jünger von Jesus, Es ist doch wohl klar, dass wir besondere Posten bekommen werden in dem Reich Christi. Und hier ist es wahrscheinlich so gemeint, dass die 12 sich untereinander streiten, wer jetzt von ihnen, ich sag mal, also hinter Jesus Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und so weiter ist. Und dann nimmt Jesus ein Kind. Er ruft ein Kind zu sich, und wahrscheinlich ein relativ kleines Kind, also das schon laufen kann, vielleicht 4, 5 Jahre. Und an diesem Kind will Jesus seinen Jüngern etwas deutlich machen. Was Jesus seine Jünger hier anhand des Kindes lehrt, ist nicht Demut. Also Kinder stehen im Neuen Testament in der Regel nicht als Vorbild für Demut. Wird häufig falsch verstanden. Sondern sie stehen für Menschen, die auf der Rangliste der Menschen, die geehrt werden, ganz unten stehen. Das ist für uns heute vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, ne? Es ist typisch für eine Gesellschaft, die von der Landwirtschaft lebt und wo es eine hohe Sterblichkeitsrate gibt, dass kleine Kinder vor allen Dingen als Last gesehen werden. Ne, wenn man sich nicht sicher ist, wird der überhaupt überleben, der kleine Sohn? Und der zweite Punkt ist, für den Vater ist er noch keine Hilfe bei der Arbeit. Ja, für uns scheint das irgendwie unanständig zu sein, also mit solchen Rastern Kinder zu bewerten. Das war damals üblich. Es gibt so einen Spruch von einem Rabbiner aus der Zeit: Der Schlaf am Morgen, Wein trinken am Mittag, das Schwatzen mit Kindern und das Sitzen in Gemeinschaft von ungebildetem Volk zerstören einen Mann. Ne, also die kleinen Kinder werden hier, also sich zu viel mit denen zu beschäftigen, mit denen zu reden, das ist Zeitverschwendung. Ne, wenn der Sohn schon alt genug ist und arbeiten kann und du erklärst ihm, wie er Arbeit zu machen hat, das ist lohnend, dann lohnt es sich. Aber vorher mit ihm über Dinge zu reden, die sowieso nichts bringen, ist Zeitverschwendung. Super. Und darauf sagt Jesus seinen Jüngern jetzt: Wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer also unter euch der Allergeringste ist, der ist groß. Also mit anderen Worten, was will Jesus von seinen Jüngern? Was will er von uns? Er will von jedem von uns, dass wir ein bestimmtes Gefühl verinnerlichen, nämlich, dass wir unbedeutend sind. Und zwar unbedeutend im Vergleich zu anderen. Also wir sollen ein Grundgefühl entwickeln, wonach wir, ich sag mal, fast instinktiv andere für wichtiger erachten als uns selbst. So, und das ist wieder ein typisches Beispiel dafür, also dass die Wertmaßstäbe, die in dem Reich Gottes herrschen, völlig dem widersprechen, was wir so erwarten. Oder mit anderen Worten, du hast dann, also im Reich Gottes hast du dann Bedeutung, wenn du nicht nach Bedeutung suchst. Im Reich Gottes wirst du geehrt, wenn du nicht nach Ehre aus bist. Ne, im Reich Gottes gilt der etwas, der sich einfach nur freut, dass er da drin sein darf, dass er bei Jesus sein darf und dass er mit solchen zusammen sein darf, die Jesus auch lieb haben. Und das ist, denke ich, das ist eine der wichtigsten Lektionen für das Zusammenleben in In einer Ortsgemeinde freilich. Ne? Man nennt das die Sünde des Hochmuts. Hochmut, das ist die Sünde, man möchte etwas gelten. Und man möchte auch das andere, das irgendwann mal mitkriegen, also dass man schon wichtig ist. Also Jesus bringt hier zum Ausdruck, was für eine Gemeinschaft seine Jünger bilden sollen. Sie sollen sich nicht miteinander vergleichen. Sie sollen nicht schauen, wo einer den anderen aussticht. Sie sollen sich, weil Jesus sich über sie erbarmt hat, in selbstvergessener Liebe einander zuwenden. Vers 49. Darauf antwortete Johannes. Jetzt könnte man irgendwie annehmen, Johannes antwortet darauf, ja, Herr, du hast recht. Das stimmt schon. Aber irgendwie kommt da jetzt was Unerwartetes. Herr, wir haben einen Mann gesehen, der in deinem Namen Dämonen austreibt. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich dir nicht mit uns angeschlossen hat. Hindert ihn nicht daran. Denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Also hier, der Johannes versucht irgendwie die Bedeutung von sich und dem Apostelclub irgendwie zu retten. Also so nach dem Motto, okay, eben sprach Jesus über das Innenleben bei den 12, ne, die sollen nicht miteinander streiten, wer der Größte ist. Ne? Okay, dann überlegt Johannes, okay, aber wir zusammengenommen als Trupp, wir sind doch von besonderer Bedeutung, oder? Und er berichtet von einem Mann, der im Namen von Jesus Dämonen austreibt. Schon zu der Zeit. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich dir nicht mit uns angeschlossen hat. Was kann das für ein Mann gewesen sein? Also hier, in Lukas 8, ne, da berichtet Jesus von einem Mann, der war schlimm besessen. Lukas 8, Vers 38, der Mann, aus dem die bösen Geister ausgefahren waren, bat Jesus, mit ihm gehen zu dürfen, aber Jesus schickte ihn weg und sagte, geh nach Hause und erzähl, was Gott für dich getan hat. Der Mann zog durch die ganze Stadt und machte überall bekannt, was Jesus für ihn getan hatte. Solche Leute hat es wohl mehrere gegeben, ne? Die hat Jesus geheilt, die sind zum Glauben gekommen und Jesus hat sie weggeschickt. Nicht, weil er ein Problem mit ihnen hatte, sondern weil sie in ihrer Umgebung das Reich Gottes verkünden sollten. Und offensichtlich hat er ihnen auch zum Teil die Gabe verliehen, Dämonen auszutreiben. Ne, mit anderen Worten, also ihr seid, sagt Jesus hier seinen Jüngern, jawohl, ihr seid meine Jünger, ich habe euch noch zu besonderen Dingen auserwählt, ihr sollt später meine Zeugen sein, aber eigentlich steht ihr auf einer Stufe mit allen anderen meiner Jünger. Das ist wichtig, was Jesus hier sagt, im Blick auf darauf, wie man seine eigene Gemeinde, seine Ortsgemeinde beurteilt und wie man sie mit anderen Ortsgemeinden vergleicht. Es gibt notwendige Dinge, die geklärt werden müssen, ne? Inhaltlich. Und da muss man sich auch streiten. Also ist Jesus Gott? Ist er wahrer Gott, wahrer Mensch? Wie ist es mit der Rechtfertigung des Gottlosen? In solchen Fragen muss Klarheit herrschen, ne? Aber viele Streitigkeiten in und zwischen Gemeinden, da geht es wirklich nur um irgendwelche Spezialitäten. Da möchte man sich gerne profilieren. Man möchte deutlich machen, Jesus kann eigentlich auf uns besonders stolz sein. Weil in solcher Glaubenstreue dienen eigentlich nur wir ihm. Schwachsinn. Ne? Jesus spricht hier von einer ja, wenn man so will, von einer Art evangelischen Allianz. Es gibt ja in Deutschland auch sowas wie eine deutsche evangelische Allianz. Ich gebe zu, das ist nicht mehr die, es war vielleicht mal so eine wirkliche Allianz von Christen in Deutschland, aber sie ist es schon länger nicht mehr. Gleichwohl, ne, haben wir als Christen in Deutschland und ihr als Ortsgemeinde habt die Verantwortung, so ein bisschen auch über den Tellerrand zu gucken und Kontakte und Beziehungen zu anderen Gemeinden und Christen zu pflegen. Ne, wenn ihr der Überzeugung seid, ja, das sind wirklich Brüder und Schwestern, die haben vielleicht die eine oder andere Eigenart, die wir so nicht haben. Aber es ist tatsächlich so, das will Jesus. Er will das bewusst, ne, hindert ihn nicht daran. Wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Wenn irgendwo eine Gemeinde ist, die Jesus dient, dann kann die nicht gegen euch sein. Jesus, mit Jesus lebst du unter der gnädigen Herrschaft Gottes. Jesus ist nämlich der Herr. Seit Himmelfahrt ist es so, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist die Herrschaft, die persönliche Herrschaft über Millionen von Jüngern ausübt in der ganzen Welt. Es sind ein paar Millionen. Und wenn Jesus will, dass du auf ihn hörst, dann will er, dass du auf die Dinge hörst, die er hier auf der Erde seine ersten Jünger schon gesagt hat, die wir also in den Evangelien lesen. Es gibt darüber hinaus nichts, was Jesus uns zu sagen hätte. Und es reicht auch. Also steht jede Menge drin. Hör auf Jesus, auch wenn du noch nicht alles verstehst. Bleib bei Jesus mit all deinem Unvermögen. Warum solltest du das tun? Weil er es ja offensichtlich bei dir aushält. Und tu dich nicht wichtiger, als du bist, sondern freu dich, wenn Jesus dir deine Sünden vergeben hat. Die wichtigste Person, die wichtigste Persönlichkeit in der ganzen Welt ist Jesus Christus. Zusammen mit seinem Vater, das berichtet Johannes im Evangelium. Der Vater, Gott der Vater, dem alle Ehre gebührt, der will, dass alle, wenn sie den Vater ehren wollen, sollen sie den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und der Sohn, der ehrt den Vater und der Vater ehrt den Sohn. Und so sollen wir uns da auch hineinbegeben im Glauben an Jesus. Jesus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, der für uns am Kreuz gestorben ist, den hat Gott zum Herrn über die ganze Welt eingesetzt. Und du kannst froh sein, wenn dieser Jesus dein persönlicher Herr ist. Amen.